Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Hannes Keller, der so viele Sachen gemacht hat, dass er auch schon als Universalgenie bezeichnet worden ist. Mit ihm unterhaltet sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. In meiner Serie von spannenden Zürcher, und da meine ich nicht nur Stadtzürcher, sondern auch Kantonszürcher, weil ich komme aus Winterthur. Heute Hannes Keller, er ist 84, wie ich gesagt habe, ein Universalgenie genannt worden. Wenn wir schauen im Verlauf dieser Sendung, was das bedeutet. Aber zuallererst mal meine Frage, Herr Keller, wer sind Sie?
Oh, das frage ich mich schon seit 84 Jahren.
Genau, und jetzt haben Sie Gelegenheit für eine Antwort.
Oi. Ist die Sendung so lang?
Naja, nur zu.
Ja, okay. Also, ich mache am liebsten Sachen, von denen ich nichts verstehe. Mhm. Oder sehr wenig. Das gibt eine gewisse Frische, führt auch zu Fehlern, aber ich habe noch nie Angst gehabt vor Fehlern. Mhm. Das haben mir die Lehrer schon früh abgewöhnt.
Wie? Abgewöhnt?
Ja, sie haben schon reagiert darauf.
Genau, sie sind ja aus dem Gymi rausgefallen, oder?
Jawohl.
Wegen Latein. Warum wegen dem Latein? Ein Mann, der so viel Talent hat, aber Latein hätte er nicht können.
Das hebt einfach nicht. Das klebt nicht in meinem Hirn.
Einfach, weil sie das Gefühl hat, es ist unnütz. Braucht sie ihn nicht fürs Leben. Hat ihnen das gefehlt hinterher?
Nein, etwas hat mich wahnsinnig gestört. Man hat mir gesagt, Latein sei eine sehr logische Sprache. Und ich konnte rein nichts von Logik erkennen, die ich deswegen besser begriffen hätte.
Und Sie haben sich mehr mit logischen Sachen auseinandergesetzt, mit Physik, mit Mathematik.
Ja, ja.
Und später sind Sie dann ja Erfinder geworden, unter anderem einen Weltrekord im Tiefseetauchen. Haben Sie erreicht, 1962, über das reden wir alles. Aber erzählen Sie mal vom Anfang an, Ihr Vater war Architekt in Winterthur. Was war dort Ihr Jugendtraum? Was wollten Sie werden?
Ich wollte irgendetwas werden, wo imposant ist, etwas, was ein Mädchen imponiert.
Wieso hat sie wieder angehen? Haben Sie das Gefühl, auf die Art und Weise können sie dann... Hat es funktioniert auch?
Also völlig erfolglos bin ich nicht gewesen mit dem Mädchen.
Ja, aber was haben Sie denn gemacht, um zu imponieren?
Ja, aufgeschnitten als Intellektuelle, wo sich mit Sachen, mit abartigen Sachen beschäftigt.
Was hat am besten funktioniert?
Ja, nachher dann die Taucherei, das ist gar nicht schlecht gewesen. Also,
wo Sie einen Weltrekord gemacht haben, sind Sie einfach ein Mann von Welt. Aber es hat Ihnen nicht gelungen, Sie haben dann noch müssen einen Rolls-Royce haben. Nein, einen goldigen Rolls-Royce.
Unbedingt.
Nein, also das heisst, Sie sind wirklich ein, was soll ich sagen, ein Angeber gewesen?
Ja, natürlich, voll durch.
Grenzenlos.
Gnadenlos.
Genau. Haben Sie das selber auch irgendwie immer realisiert?
Ich habe nie gedacht, dass ich mit falscher Bescheidenheit angeben sollte.
Ja, Im Gegenteil, oder?
Im Gegenteil, ja.
Gut, und dann haben sie ja wahnsinnig viele Sachen gemacht. Schon in einem Schulaufsatz haben sie gesagt, ich will mal weltberühmt werden und ein Erfinder werden.
Ja, genau.
Das ist
so.
Ein Zeichen von ziemlich viel Selbstbewusstsein, oder?
An dem hat es mir nie gefallen.
Und dann haben sie das ganz geradlinig verfolgt oder irgendwie zufällig?
Auf der Direttissima.
Direttissima. Ja. Also was haben sie gesagt? Wie wird man weltberühmt und wird ein Erfinder? Was muss man da machen?
Ja, man muss sich natürlich irgendetwas Exotisches aussuchen, aber auch etwas, was man gerne macht. Also ich habe nie Sachen gemacht, die ich nicht gerne gemacht habe. Mhm.
Also, und was sind sie denn gestossen?
Dann bin ich ja so, also zuallererst auf Klaviermusik.
Sie wollten Pianist werden?
Ich wäre gern, aber die Begabung hat mir gefehlt.
Und Sie haben, glaube ich, ein paar Tage angefangen, erst mit 12, oder?
Ja. Aber Inbrunst hätte ich gehabt, aber die Begabung, der hat es mir links und rechts gefehlt.
Ja, wann haben Sie das gemerkt?
Ja, ziemlich schon am Anfang.
Aber trotzdem, Sie haben es trotzdem weiterverfolgt, spielen ja, glaube ich, heute noch Klavier, oder?
Ja.
Und die Sachen, die wir hören, die können Sie alle selber spielen. Und dann auch schon mit grossen professionellen Künstlern haben Sie gespielt gehabt.
Ja, also der grosse Stolz war ein Konzert unter dem Zubin Mehta. Und das hat dann auch die guten Konzertsäle geöffnet.
Mhm. Und dann hat er gewusst, dass Sie ein Amateur sind?
Ja, doch.
Wie haben Sie denn das geschafft?
Wie ist das zusammengekommen? Wir hatten eine gemeinsam bekannte Freundin gehabt.
Aha.
Und die Freundin hat ihm offenbar gesagt, also sie kenne nur mal einen. Und das sagt der Keller. Und der sagt, ich weiß nicht, was sie mal alles erzählt hat. Mhm. Aber sie hat mich also können bei ihm platzieren.
Hat das Geld gekostet? Haben Sie sich da müssen einkaufen?
Nein, das nicht.
Nicht?
Nein. Ich habe also nie müssen Geld dafür zahlen, dass ich spielen darf. Unter Umständen für ein Konzertsaal zu mieten oder weiss ich was. Aber Geld hat mich nie interessiert.
Wenn Sie gesagt haben, Sie haben kein Talent gehabt, wieso haben Sie es dann trotzdem wollen wissen?
Ja, ich habe wahnsinnig gern Klavier gespielt. Und ich habe auch sehr gern vorgespielt. Und falls das von der Seite der Damenwelt bewundernde Blick gebracht hat, dann ist das, bin ich voll von meiner Rechnung gekommen.
Also, dann haben Sie das Gefühl gehabt, eben die anderen haben einen Ferrari gehabt und Sie sind am Klavier gesessen, oder wie?
Ja.
Gut, aber dann haben Sie ja irgendetwas gemacht gehabt, da müssen wir vielleicht von Anfang an gerade mal erzählen, der Fall Tartarow. Da mag ich mich erinnern, da haben Sie das, was man heute sagt, das ist so ein Practical Joke gewesen, wo man alle Leute an der Nase rumgeführt haben. Können Sie mal erklären, was da der Sinn dahinter war?
Es ist so, ich habe den Schaki Hauser kennengelernt.
Und wer ist der Schaki Hauser?
Der Schaki Hauser ist ein Pianist aus Bellinzona. Er ist leider schon gestorben. Und der hatte unerhörte Begabung gehabt. Kennengelernt haben einen.
Was? Unerhörte Begabung?
Unerhörte Begabung. Ja.
Und? Ist aber nicht anerkannt gewesen?
Mal schon, aber nicht. Der grosse Durchbruch, den hat er nicht geschafft.
Das hat warum aber, nicht?
Das hat auch ihm gelegen, er war nicht die Person dafür. Er hat einmal schon, also berüchtigt war, wo er ein Konzert hatte mit einem sehr wichtigen Impresario. Und der Impresario war der Meinung, dass er eigentlich die grössere Persönlichkeit ist, als die, die er spielen lässt.
Aha, klar, und das ist ja üblich. Ja.
Danach hat er also irgendwie, der Schaki Hauser hat irgendetwas gemacht, was ihm nicht gepasst hat. Und der hat dann gemutzt und der Schaki Hauser hat gesagt, wissen Sie was, spielen Sie selber.
Ist nicht optimal gewesen.
Das ist nicht optimal gewesen, gut. Das ist nicht gut, gut.
Aber Sie haben dann das Gefühl gehabt, der Schaki Hauser, der muss bekannt werden und der schafft es nicht auch, unter anderem, weil er Schaki Hauser heisst, oder?
Ja, das ist nicht förderlich gewesen.
Nicht. Also, man muss einen anderen Namen haben. Und die grossen Pianisten, viele von den grossen Pianisten sind?
Russen.
Ah. Also, und dann haben Sie folgende Inszenierung gemacht, erzählen Sie.
Ja, dann wollte ich ein grosses Konzert machen, veranstalten, und zwar um der Welt zu zeigen, wie schambar gut der Schaki Hauser ist. Also Schaki Hauser hatte die Gabe gehabt, er konnte improvisieren, im Stil von allen grossen Komponisten. Und ich bin als Erster darauf eingefallen. Also eingefallen, was heisst das? Aber er war Musiklehrer an der Mittelschule in Davos, Alpine Mittelschule, und ich war dort Mathe-Lehrer. Mhm. So ein Studentenjob nebenbei, weil die Studenten sind billiger als die Profis. Und dann nachher haben wir beim Mittagessen mich mit einem anderen Lehrer an den Tisch gehockt und man hat über alles Mögliche, über Gott und die Welt geredet und so weiter. Dann haben sie gesagt, ja, wir haben einen ganz tollen Pianist da im Haus, der Schaki Hauser. Ich dachte, Schaki Hauser, ja, ob das ein guter Pianist ist, das wird sich dann noch zeigen, aber ich vermute nicht, also dass er meinen Ansprüchen würde genügen von einem grossen Pianist. Und dann nachher ist der Schaki Hauser zum Mittagessen gekommen und hat geheißen, Schaki, spiel noch etwas. Und dann ist er ans Klavier gekommen und hat angefangen zu spielen. Und dann mit den grossen Ohren und Augen zugeschaut und zugelassen. Und nachher bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, Sie, Herr Hauser, was war das, was Sie gespielt haben? Es war Chopin, das habe ich gehört, aber kein einziges Werk, das ich kenne. Und ich habe immer gemeint, ich kenne das Gesamtwerk vom Chopin. Er sagte, ja, das habe ich einfach so gemacht. Das ist nichts Besonderes.
Improvisiert.
Mhm. Und ich habe gefunden, das ist ja absolut wahnsinnig. Und er hat also wirklich die Gabe im Stil von irgendeinem grossen Komponist, den sie gewünscht haben, Beethoven, Bach, Chopin, Stravinsky, einfach zu spielen und etwas Neues erfinden.
Und das haben sie der Welt wollen näher bringen. Ja. Und haben gefunden, unter Schaki Hauser geht es nicht, sondern ich muss da irgendeinen Trick anwenden. Ja. Und dann, um das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, haben sie gesagt, es gibt einen grossen russischen Künstler und der heisst
Antonei Sergejewitsch
Tartarov, haben Plakat gemacht, Inserat gemacht, Tonhalle ausverkauft, haben gesagt, er ist dumm, er kann nicht reden, ja, damit er kein Interview muss geben.
Ja, bevor irgendein Russ kommt und merkt, dass er ja ein Zürcher ist und kein Russ.
Genau. Und die Tonhalle war voll gewesen, es ist ja wirklich, damals hat es ja noch nicht so viel Medien gegeben, also sehr viel Aufmerksamkeit gegeben, der Stadt, da findet eine Sensation statt. Und wie war denn das Konzert dann gewesen?
Toll, er hat phänomenal gespielt. Und dann, gegen den Schluss, bin ich dann auf die Bühne gegangen und habe den Leuten erklärt, ich habe neu den grössten russischen Pianist präsentieren. Das habe ich auch gemacht mit einer Kleinigkeit, die nicht ganz wahr ist. Es ist kein Russ, er kommt von Glarus, von Hasle hinführen. Und im hintersten Kaffee im Kanton Glarus. Und der hat einfach unerhörte Begabung, nicht?
Und die Leute haben dann irgendwie gesagt, wir sind betrogen worden, oder wie?
Nein, die Leute haben natürlich, die ihn gehört haben, die haben begriffen, dass er ein ganz grosses Genie ist.
Also heute ist ja das Ganze nicht mehr möglich, weil heute, wenn wir im Internet nachschauen, Tartarov, gibt es den, wo ist der hergekommen und so. Damals hat man das noch machen. Aber ist es auch ein bisschen, um zu zeigen, dass die Kunstwelt irgendwie ein bisschen verlogen ist? Dass eben, wenn einer Schaki Hauser heisst und nicht Tartarov, dass er trotz grossem Talent einfach nicht irgendwie so ankommt in dieser Welt?
Nein, ich habe es ein anders angeschaut. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Erwartungshaltung der Leute entscheidend ist für den Erfolg. Also der grosse Beifall im Konzertsaal, der ist eigentlich schon vorbestimmt mit dem Namen und der Aura und der Geschichte von einem Musiker. Das ist aber nicht verwerflich, weil das Publikum behauptet ja nicht, dass sie wahnsinnig viel davon verstehen für die ganze Sache.
Aber sie wollen für ihr Geld auch etwas bekommen.
Natürlich.
Und zeigen es auch, wenn sie am Schluss sagen, es ist grossartig, sie hat es sich gelohnt.
Wenn es ein Erlebnis war, auf irgendeine Art, so oder so, das hat das Publikum gern.
Okay, aber der Schaki Hauser hat dann keine Weltkarriere gemacht?
Nein, er war nicht die Person dafür gewesen.
Trotzdem Talent?
Ein Riesentalent. Also, ich habe einige Musiker kennengelernt. Ich habe nie mehr jemanden vom Format von Schaki Hauser kennengelernt.
Aber Sie haben dort eine größere Geschichte gemacht. Ich glaube, das Geld ist dann an UNICEF gegangen, damit so Sie sich nicht wollen bereichern. Ja. Aber ist das eine grosse Befriedigung gewesen, dass Sie da die Leute haben können hineinlegen, täuschen?
Es war auch nicht einfach gewesen.
Es ist professionell gemacht.
Ich musste eine gute Geschichte erfinden, die gute Geschichte präsentieren. musste vor der Fernsehkamera stehen, ja, und lügen. Und das ist mir also schwer gefallen.
Ja, also, aber ja, Sie sind doch irgendein Mensch, also, der fabuliert.
Fabulieren, ja, natürlich. Und macht das auch gern. Aber auf eine Art ist es also nicht. Es geht mir nicht einfach über die Leber.
Okay, also das war eine grosse Geschichte, wo man lange Zeit nachher in Zürich darüber geredet hat. Bei mir ist der Hannes Kellner, hat als zweites wieder etwas vom Chopin da mitgebracht. Aber das ist auch nicht vom Jacques Hauser gespielt?
Nein.
Auch nicht von Ihnen?
Die Polonaise, ich weiß es nicht, weil ich...
Also sie ist die Nummer 6 in A-Flat, Major Hellride.
Astur Polonaise.
Ja.
Das ist ein Stück für Helden.
Aha.
Das Stück ist also heldenhaft und präsentiert den Pianist als einen Held, den man muss bewundern für sein Heldentum.
Und darum haben Sie das so gern, wie Sie sich selber, ja, als der fühlen?
Sehr gern, ja.
Hört jetzt ein anderer Held an, das war ein Heldenstück, nämlich vom Chopin, nämlich man hört an den Hannes Kellner. Er war ein Held, hat nicht zum Mond fliegen, auch nicht zum Mars fliegen, hat es wahrscheinlich zu viel gekostet. Aber tief runter hat er wählen und sie hat einen Weltrekord gemacht nach mehreren Versuchen. 1962 in Kalifornien, 300 Meter weit runter. Und das war dann aber einerseits ein Weltrekord, andererseits ein riesen Drama.
Ja.
Zwei Leute sind gestorben, zwei Tauchen, die ihnen geholfen haben. Sie sind rausgekommen und haben eine Geschichte erzählt dabei, die ich für unglaubwürdig beurteile. Sie haben sich nämlich 300 Meter unter dem Meeresspiegel in eine Schweizer Fahne, wo sie abgenommen haben, verfangen und darum hat das ganze Unglück angefangen. Ah, ist das mit der Schweizer Fahne, dunkelt mich jetzt ein bisschen zu patriotisch, wenn man einen Weltrekord machen will. Und dass das soll minutenlang dauern, das ist auch noch ein bisschen unwahrscheinlich.
Ja, es war so, ich wollte unbedingt auf dem Meeresgrund eine Schweizer Fahne platzieren. Weil voran ist der Hillary auf dem Mount Everest und hat dort auch eine Fahne deponiert.
Also das ist
das macht man einfach, das gehört einfach
dazu. Also, bevor man auf den Mond gegangen ist, Armstrong, hat es auf den Mond gemacht.
Also wenn man auf den Mond geht, muss man irgendeine zusammengefaltete Fahne haben.
Aber nicht, wie gross ist denn die Fahne?
Ja, ich bin in Löhli gewesen. Ich bin der Meinung gewesen, der Bundesrat müsse mir die Fahne schenken voran.
Ja, das finde ich
und
auch.
Das hat dann jemand übernommen und hat dann nach Bern telefoniert. Ein Bundesrat verlangt am Telefon und irgendeinen hat er dann gehabt. Und dann hat die Person dem Bundesrat beigebracht, er müsse mir auf Kosten vom Schweizer Volk mir eine Schweizer Fahne schenken.
Würde das Jahresbudget nicht sehr stark belasten?
Ja, und die tue ich dann platzieren auf dem Meeresgrund. Aber es ist also schon für mich eher eine Sache, die Fahne, die kaufe ich nicht.
Mhm.
Sondern es muss...
Wo ist die gekommen?
Die ist gekommen.
Und wie gross war denn die?
Ja, die haben dann also wirklich, sie haben sich nicht lumpen lassen, etwa 1,5 Meter breit, 1,5 Meter im Quadrat. Und zusammengefallen ist das kein Problem gewesen. Aber ich bin dann der Meinung gewesen, ich habe sie wirklich mitgenommen auf den Meeresgrund. Und ich hatte eine Fernsehkamera dabei gehabt. Die war direkt verbunden gewesen mit der Oberfläche. Und dann bin ich dann, die habe ich die idiotische Idee gehabt. Ich habe gemeint, ich muss jetzt unbedingt die Flagge entfalten. Und das ist dann ein grosser historischer Moment für die ja. Schweizer Geschichte und so weiter.
Genau, es ist ein small step for...
Ein Pathos ist dann darin. Ja. Und ich bin der Meinung, das sage ich der Welt schuldig. Mhm. Das war eine idiotische Idee, weil ich habe die Fahne aufgemacht und unter Wasser ist eine Fahne von 1,5 Meter Seitenlänge. Das ist also... Das ist nicht mehr einfach zu handhaben.
Und ist es auch der Druck? Ist der Druck natürlich
nicht unten besonders auf das Wasser. Man bewegt sich und so weiter. Man hat Schiss und ist entsprechend ungeschickt. Und dann habe ich mich also in die Fahne nie verwickelt. Und so intim habe ich mir das nicht vorgestellt vorhin. Und danach bin ich also, habe ich Mühe gehabt, die Fahne wieder loszuwerden. Und habe möglichst schnell wieder an die Oberfläche.
Klar, das ist das Entscheidende, ist ja, wie schnell kann man oder muss man an die Oberfläche runtergehen, ist relativ einfach, oder?
Aber kann man so schnell, wie man, wie es geht,
also wie ein Stein. Aber raufkommen, aber das ist ja dann Ihre Technik, die Sie entwickelt haben, die Sie zu dem Weltrekord gebracht haben.
Fürs Raufkommen ist ganz entscheidend, wie lange das man unten geblieben ist. Und auf 300 Meter ist also 10 Sekunden mehr oder weniger, das ist etwas.
Und das haben Sie vorher schon berechnet? Haben Sie das schon
natürlich, gewusst? Das habe ich
und während gewusst. Sie so, wie Sie jetzt sagen, in dieser Fahne verwickelt waren, haben Sie gemerkt, wow, das ist nicht jetzt, gut.
Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe.
Mhm.
Und dann endlich, wenn ich die Fahne bin sie los wurde, habe sie weggerührt. Zum Glück hat mir vorher nur ein guter Freund gesagt, los, sollst du bei dieser Fahne in eine Ecke rein, sollst du ein Eisenstück einknüpfen. Sodass, wenn sie dann wegrührst, dass sie weggeht.
Ja, dass sie sinkt.
Sonst, ja, und sonst hast du einfach die Fahne rundherum.
Ja.
Und das willst du nicht haben, wenn du am Meer das Grund unten bist und ums Leben Angst hast. Das ist gar nicht der Moment dafür. Und dann nachher habe ich sie also losgebracht. Und ja.
Mhm. Und dann ist aber etwas passiert. Ein Eintaucher ist, glaube ich, ein Rettungstaucher, also Sie sind, glaube ich, bewusstlos geworden.
Ja. Und
wie lange ist es dann gegangen, zum Raufkommen?
Ungefähr eine halbe Stunde.
Aha. Und das haben wir aber unter Kontrolle gehabt.
Das haben wir schon unter
Kontrolle gehabt. Aber dann nicht mehr Sie haben das gemacht, sondern die Leute oben.
Die Oberfläche hat alles müssen kontrollieren.
Ja.
Also es ist ganz klar gewesen, ich habe das Kommando, bis ich den Kopf unter Wasser habe. Von dem Moment an, wo ich den Kopf unter Wasser bin ich ein Zombie und muss als solcher behandelt werden. Und dann müssen die mir sagen, was ich muss machen.
Aber hat denn niemand gesagt, dass mit der Fahne lassen wir, glaube ich, lieber sein?
Nein. Auf
die oder sie haben sich nichts sagen lassen? Nein, ist es so gewesen?
Ich glaube, es war beides.
Aber da sind dann zwei Menschen gestorben, oder? Also, die ihnen geholfen haben, also Mitarbeiter von ihnen. Wie lange haben sie da schon das Gefühl gehabt?
Es ist am Versuch selber ist ein Mensch gestorben, bei meinem Begleiter. Und der andere Tote war der Freund von ihm und der hat sich nachher umgebracht.
Aha.
Aus Kummer.
Also gut, aber die Ursache war die gleiche? Ist
die gleiche, ja.
Okay. Und eben, Sie sind rausgekommen eigentlich aus dem, obwohl Sie das verursacht haben. Und die anderen zwei sind dann nachher da gewesen.
Ja.
Wie geht man mit so etwas um?
Gar nicht. Man kann nicht damit umgehen.
Ja, aber gleich. Aber irgendwie.
Es belastet einen. Und
aber denken Sie oft an das?
Ja, schon, ja.
Hm.
Ja.
Da haben Sie ja nachher Träume gehabt, wo das Ganze sich nochmal abgespielt hat in den Träumen?
Schon ein paar Mal.
Ja.
Vorher habe ich mir natürlich die ganze Tauchprozedur im Kopf durchgehen lassen, durch die Nacht. Und habe teilweise dann Angstträume bekommen. Ich hatte auch Angst, weil bei einem ganzen Ablauf sind mir immer wieder Sachen in den Sinn gekommen, wo ich auch noch daran denken muss. und wo auch noch etwas könnte passieren und so weiter.
Aber sie haben eine ganz einfache Technologie gehabt, also aus heutiger Sicht. Und es war auch nicht so viel Geld im Spiel gewesen, wie wenn der Elon Musk jetzt auf den Mars geht, braucht er wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld, als sie damals eingesetzt
haben. Geld ist immer ein Problem gewesen.
Wie viel hat das gekostet, das Ganze? Also sie haben mehrere Versuche gemacht. In Zürich sind sie angefangen, dann im Lago Maggiore sind sie schon tiefer gegangen, 230 Meter, und dann, wie die Schweizer See das nicht anbietet, ist man nach Santa Catalina gegangen, eine Insel vor Los Angeles.
Immer wieder etwa die 1000 oder 2000 gebraucht. Und die habe ich immer irgendwie überkommen.
Ja, also es hat aber es sind 1000, 2000, so eine Expedition. Und nur schon die Reisen und das Ganze muss man ja dann herstellen. Sie haben das Gerät dann müssen herstellen, die Taucherglocken und so weiter. Das sind doch das sind kleine Beträge. Das
sind kleine Beträge.
Ja. Mit dem hat man einen Weltrekord anbringen.
Das schon, ja.
Haben Sie aber eine gute Disziplin noch gefunden, oder? Ja, wo man günstig zu einem Weltrekord kommt.
Das meiste habe ich selber gemacht.
Ja.
Und so.
Eben, Sie sind also einer, der gerne hat gelötet und gebohrt und so.
So ist es.
Also, das haben Sie das gelernt oder einfach sich selber beigebracht?
Das habe ich mir selber beigebracht. Ja. Mit Versuch und Irrtum und so. Ich habe sehr gerne gebastelt und basteln und all die Prototypen machen und so weiter. Das ist natürlich, das führt vor allem über Irrtümer, bei denen man etwas lernt. Und dann mit der Zeit wird es besser.
Aber da sind Sie richtig berühmt, als Sie das gemacht haben. Wie war das denn? Was ist so die grösste, was soll ich sagen, Wirkung von diesem Weltrekord bei Ihnen?
Ja, es war natürlich eine ganze Geschichte rundherum. Also etwas vom Besten, was noch passieren konnte, war, es hat einen Weltkongress gegeben von der Taucherei. Und dort durfte ich das Hauptreferat haben.
Mhm.
Und durch das konnte ich Beziehungen anbahnen und so weiter. Und bin natürlich in der Presse Also mit der Presse hatte ich immer eine gute Beziehung. Und die Presse hat mir auch geholfen. Also interessanterweise war es so, dass ich die Journalisten, die bei den Versuchen dabei waren, die waren meistens auf meiner Seite und haben mit Kritik gespart und haben mich also sehr, sehr schonend behandelt.
Und die nicht dabei waren?
Auch? Nicht alle.
Gut, aber ihr redet jetzt von der Schweizer Presse oder international?
International, es war das Gleiche.
Sind Sie dann eben auch gross in amerikanischen Medien gekommen und haben auf das hingewiesen? Das
Life Magazine zum Beispiel hat dann...
Das war damals eine ganz grosse Publikation in Amerika.
Der Kennedy auf dem Titelblatt und sie ist noch lang diskutiert worden, ob es den Keller ruf. Sie haben auf den Titel vom Live-Magazin oder der Kennedy und danach war der Kennedy.
Ja, es war harte Konkurrenz.
Ja, harte Konkurrenz.
Okay, also, aber hat das auch wirtschaftlich dann in etwas gebracht?
Ich habe immer wieder Werbungverträge bekommen. Also zum Beispiel die Rolex hat Werbung gemacht.
Die haben das schon gemacht.
Ja, und haben...
Haben Sie einen Rolex da unten gehabt, neben der Schweiz fahren?
Ja.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Aber auf dem Mond war es, glaube ich, dann nachher irgendwie Omega gewesen, oder was?
Ja, ich bin nicht auf dem Mond.
Ich weiss schon, das ist ein anderer.
Nein, mit Omega habe ich leider nie einen Vertrag gehabt.
Aber die sättige Sponsoring-Verträge hat es damals schon
gegeben? Ja, es hat natürlich... Also,
aber nicht so viel bekommen wie der Roger Federer heute wahrscheinlich?
Nein, das sind kleine Beträge.
Was sind das für Beträge?
10'000 Franken,
Aha, okay. Oder
15 oder so etwas. Aber nie 50, nie 100 oder irgendetwas in dieser Größe.
Aber irgendwie sind Sie dann gleich noch Millionär oder mehrfach Millionär geworden, weil dann haben Sie auf etwas gesetzt, wo in Zukunft etwas vom allergrössten geworden ist, nämlich auf Computer. Reden wir doch über das. Machen zwischen deiner Musik, was hören wir als nächstes?
Polonaise in Astur vom Chopin. Das ist ein Heldenstück.
Das haben wir jetzt schon gehört.
Genau. Nach und Rhapsody in Blue. Und das ist eines meiner Lieblingsstücke. Ich habe das auch mal in einem Konzert gespielt.
Ah ja?
Ja, also all die Stücke, die da kommen, die habe ich selber auch gespielt.
Also man muss sich jetzt vorstellen, der Tiefseetaucher, Weltrekordhalter am Klavier mit grossem Orchester, spielt auch das.
Thank you.
grossartige Musik von George Gershwin. Bei mir ist Hannes Keller. Und er ist wirklich ein Universalgenie. Er hat sich in so vielen Bereichen betätigt. Weil das Nächste, wo gekommen ist, sind Computer. Da haben Sie von allem Anfang an gemerkt, da kommt noch etwas auf uns zu. In welchem Jahr war das?
Oh. Das könnte ich jetzt auf Anhieb nicht mehr sagen.
Schon 60er, 70er Jahre. 60er Jahre, haben Sie schon ein bisschen gehört? Alan Turing und so, ja, in ja. England und so.
Ja, ja. Und ganz klar, das ist etwas für mich.
Und IBM haben Sie dort schon ein bisschen gehört? Da gibt es eine Firma, die macht nicht nur Schreibmaschinen, sondern etwas Neues, wo dann später auch PC geheissen hat, also Personal Computer. Also wie sind Sie da reingekommen?
Bei der IBM war es sehr einfach gewesen, im Militärdienst. Während der Nachtwache haben wir, da redet man eine ganze Nacht, hockt man zusammen und muss einfach wach sein. Und dann hat man geschwätzt und so. Und dann hat einer angefangen, von den Computern zu erzählen.
Und ja. Wie, also, ist das noch während der Rekrutenschule oder im WK?
Ich glaube, es war in der Offizierschule.
Also in Offizier auch geworden?
Ja.
Wie hoch denn?
Oberleutnant.
Okay.
Nicht Oberst. Oberleutnant.
Schon gut, ich habe es verstanden.
Und der Oberleutnant kommt mir geschenkt über.
Ah, gut, aber den Leutnant muss man machen.
Den Leutnant muss man noch arbeiten.
Dafür. Gut, also das war dort. Und der hat das offenbar schon erlebt, der Kollege dort bei der Nacht.
Der hat das erlebt und hat davon erzählt. Und ich habe mit grossen Augen zugelassen. Mhm. Das Computer, was ist denn das? Ja, weißt du. Ganz gross, und das ist das und das. Und das hat mich unglaublich imponiert. Und kaum bin ich heimgekommen vom Militär, sofort den Computer müssen haben. Also ich habe das auch noch nachgegangen.
Aber den hat man nicht können kaufen da im Laden, oder?
Mal, es hat schon, das ist ein Personal Computer.
Hat es nicht schon gegeben?
Ja. Aber ich meine, der Computer ist per Definition eine Universalmaschine. Das heisst, der kleinste Computer kann das Gleiche wie ein grosser, nur einfach langsamer, aufwendiger, weiss ich was und so, umständlicher. Aber die Unbegrenztheit von der Aufgabe, die er erfüllen kann, hat der Computer mit dem Menschen gemeinsam.
Aber am Anfang hat ein Computer viel weniger Sachen können, also viel weniger Funktionen gehabt als heute. Und nicht nur langsamer gewesen, sondern hat doch viel weniger Anwendungsmöglichkeiten gehabt.
Das würde ich nicht sagen, nein. Nicht?
Ah, ja.
Jeder Computer ist ein Universalwerkzeug, das eigentlich alles kann. Er braucht einfach mehr Zeit und es ist aufwendiger zum Programmieren.
Aber Sie haben doch dann irgendwie zum Beispiel Übersetzungsprogramm entwickelt.
Ja, ja.
Und Korrekturprogramm, das hätte ja noch nicht können, der Computer.
Ja, der Computer.
Sie müssen beibringen.
Der Computer von sich aus kann nichts.
Der kann nichts.
Der ist wie ein Neugeborenes.
Das ist klar.
Aber die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt.
Also, aber Sie haben dann gemerkt, da kommt etwas, das unsere Gesellschaft wird verändern.
Ja.
Und wie sind Sie dann vorgegangen, dass Sie da das geschäftlich können umsetzen
können? Man konnte Computer kaufen in Papiersäcken.
Was heisst Papiersäcken?
Also in der Plastiksack hinein hat es so und so viele Teile gehabt, die hat man dann selber können zusammenlöten.
Ah, ehrlich?
So, man, ja, selbst.
So wie Lego?
Ja, dann hat man also selber also können sich seinen Computer basteln.
Und die haben das natürlich gut können machen, oder?
Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Mhm.
Das ist ganz nach meinem Geschmack gewesen.
Und dann, was haben Sie aus dem gemacht?
Ja, Lärmen natürlich und Pressekonferenzen.
Und haben gesagt, da ist etwas Neues und haben sie dann sich gerade eine Vertretung geholt, oder?
Jawohl, ja, doch.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Schritt. Sie haben mir da können, dort noch relativ leicht Vertretung holen.
Ja, ja.
Und Sie von IBM, haben Sie es auf IBM gesetzt?
Nein, also auf etwas, das an einem IBM nachgemacht war. Ein Sirius hat der Computer geheißen.
Mhm.
Und ich habe... Es hat den Sirius gegeben und dann hat es die gleiche Maschine noch zweimal gegeben, ein anderes Fabrikat, der glaube ich Vector geheissen. Und ich habe Sirius, die Vertretung habe ich bekommen. Die andere ist schon, das war die Vornehme, die war schon vergeben. Gewesen. Und dann als zweiter Preis hat es noch den Sirius
gegeben. Und woher ist der gekommen?
Amerika.
Aus Amerika.
Ja.
Und das ist also alles natürlich noch lang vor Steve Jobs gewesen, oder?
Ja, der hat auch hier angefangen. Und Steve Jobs hat es absolut richtig gemacht. In Amerika, der hat gerade mit den grossen Kirchen angefangen anrühren und einen riesen Erfolg gehabt.
Aber ich habe noch mal ein Buch gelesen, das ich gefunden habe, dass die meisten, die im Computer Bereich gross geworden sind, in den 50er Jahren geboren sind, oder? Sowohl eben der Steve Jobs wie andere, der Chef von Microsoft, der Bill Gates und so weiter und so fort. Und sie sind ja eigentlich im 34. Sie sind eigentlich so in späten Jahren dazugekommen, oder?
Ich kann mich so aufführen wie einen 20 Jahre Jüngeren und so weiter.
Ja, eben, die Williani sind 20 Jahre jünger gewesen,
ja,
oder?
Ja, klar, und ich habe mir einen Tag gefärbt.
Was?
Und so, alles zur Täuschung vom Publikum.
Weil man hat keine Glaubwürdigkeit.
Ja, ja. Also gnadenlos.
Gut. Und der Sirius ist dann gelaufen?
Der ist gelaufen, ja.
Ja. Und was ist dann als nächstes gekommen?
Ich weiß es nicht mehr.
Aber gleich. Sie haben eine grosse Firma nachher gehabt. Mit wie vielen Mitarbeitern?
Ja, das grösste war etwa 20 Leute.
Aha. Weil das ist einfach in und out. Ja. Diese Codemaschinen, die haben wir dann ausgeliefert. Da hat es gar nicht
ja,
so viele Leute.
Also man musste programmieren, natürlich, weil die Programme, die ich verkaufen wollte, die hat es nicht gegeben.
Also eben, sie haben nicht nur Maschinen verkauft, sondern sie haben Software gemacht.
Ja, auch noch programmiert, ja.
Eben, also programmieren, sagt man auch heute, also wenn man 30 ist, ist man zu alt zum Programmieren. Die besten Programmierer sind unter 30.
Ja, das stimmt nicht.
Nein, nicht. Also Sie sind jetzt 84, programmieren Sie immer noch?
Nein.
Nicht mehr. Wie lange haben Sie programmiert?
Oh, bis ich 50 war oder so, aber das hat mit dem Alter das nichts zu tun. Das hat man muss ein lustiger Mensch sein, wie man anfängt zu programmieren. Aha. Und Programmieren ist etwas, wo vor allem schief geht und es funktioniert nicht und so weiter und so fort. Und man muss also Nerven haben, um durch x Fehler durchzugehen. Mhm. Aber Fehler haben mich im Leben überhaupt nie interessiert. Ich bin den Fehlern nicht aus dem Weg gegangen, weil ich das Gefühl hatte, Fehler sind die wichtigste Lektion im Leben.
Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden. 95% von dem, was ich mache, ist Schrott. Mir genügen die 5% Erfolg. Finde ich
so
gut. Aber wenn Sie heute die Computer- und Welt anschauen, und Social-Media-Welt anschauen, und digitale Welt anschauen, hätten Sie sich das können vorstellen, dass das so eine Dimension annimmt?
Ja, ich bin enttäuscht, dass es nicht noch verrückter geworden ist. Also die sind weit hinter meinen Vorstellungen geblieben.
Also, was haben Sie denn noch nicht gemacht, was Sie sich erhoffen? Oder erhofft haben?
Ja, das Interessante ist natürlich Selbstprogrammierung. Also wo der Computer sich selber programmiert.
Das hat man doch Machine Learning heute.
Ja, das hat man. Aber noch
und
nicht
Artificial Intelligence, oder?
Ja, aber noch nicht in der Dimension, die ich mir vorstelle.
Das ist doch genau der Bereich, wo jetzt
das ist
der next big thing ist, oder? Das ist das ganz Grosse.
Das ist das Interessante, ja.
Ja, aber das haben Sie schon spannend. Von Anfang an vorausgesehen, dass es Machine Learning wird geben.
Ja, klar.
Dass die Maschine selber lehrt und so.
Ja, ja.
Aber dann haben Sie das Gefühl, es geht irgendwie schnell. Aber wenn Sie die Social Medias anschauen, haben Sie da überhaupt einen Zugang dazu? Oder interessiert Sie das?
Ich bin nicht mehr drin.
Nein. Aber wenn Sie das jetzt sehen, wie sich die Gesellschaft verändert hat, wenn Sie durch die Stadt gehen und im Tram sind oder im Zug sind und alle in Ihrem Handy sind und keine Kommunikation mehr zwischen den Menschen stattfindet, ist es das, was Sie sich eigentlich auch irgendwie vorstellen?
Also das ist immer gesagt worden, dass ein Computer von der menschlichen Kontakt abhaltet oder das mindestens verdünnt. Und ich hatte Angst gehabt, dass es dann irgendwie als Mädchen sich nicht mehr für einen interessiert. Aber das Gegenteil war der Fall. Also Mädchen haben sich immer interessiert. Und das ist gar nicht so wahnsinnig wichtig.
Ja gut, aber ich weiß, jetzt müssen wir mal zu den Fakten kommen. Sie sind ja, glaube ich, zweimal verheiratet gewesen.
Jawohl.
Und irgendwann einmal sind sie dann nicht immer auf dem Markt gewesen, oder?
Nein, aber auch nicht weg davon.
Nicht.
Also interessiert hat es mich immer. Also,
ja gut, und was haben Ihre Frauen dazu gesagt?
Ja, teilweise sind sie fasziniert gewesen.
Von was? Wenn sie noch mit einer Freundin heimgekommen sind?
Nein, die Frauen sind interessiert gewesen, einen Mann, der mit Computer zu tun hat und das komplizierte Zeug irgendwie versteht und begreift, kann damit umgehen kann, bis dann die Frauen entdeckt haben, dass sie selber das genauso gut können wie die Männer.
Aha.
Vielleicht sogar besser, ich weiß es nicht.
Wenn Sie jetzt Ihre Laufbahn vergleichen mit einer, also jetzt gehen wir mal ganz oben an, mit einem Elon Musk, der Tesla gegründet hat, wo SpaceX hat, wo auf eben auf den Mars gehen, wo noch x andere Ideen haben. Wenn Sie ihn sehen, was sehen Sie da?
Ja, voller Neid.
Voller Neid?
Ja, natürlich. Das ist ein super Typ, der macht das prima und der macht einen Haufen Zeugs, die ich auch gerne gemacht hätte. Und er macht das erfolgreich. Also, ja, da kann man nur neidisch sein.
Eben, Sie sagen, eben, man sagt, eben, ich habe am Anfang Sie so vorgestellt, also Universalgenie, in vielen Bereichen tätig sind, das ist ja der Elon Musk auch, und das ist ja eigentlich so ein bisschen etwas Renaissance-mässiges. Früher hat man viele Sachen gemacht, wenn man an Leonardo da Vinci denkt, heute gibt es ja den Spezialisten. Und jetzt kommen aber eben Leute, die dann in so vielen Bereichen können, hervorragend leisten, einfach weil sie offenbar anders denken und anders funktionieren.
Ist doch gut, doch toll, finde das super.
Und was erwartet Sie, was so als nächstes Grosses wird kommen?
Ja, hinter dem Computer kommt nichts mehr. Da ist einfach noch mehr Computer.
Ja, aber werden wir dann, von dem redet man ja auch schon, irgendwelche Chips eingepflanzt bekommen ins Hirn, um da unsere eigene Intelligenz auf die Art und Weise zu befördern? Wäre das etwas, wo positiv wäre, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, es ist unausweichlich, dass man das macht. Es gibt immer Leute, die es machen. Ich mache es nicht. Ich würde also, bei mir darf also niemand mit einem Bohrer in die Nähe von mir kommen. Weil mein Hirn ist mir also sehr, sehr wertvoll.
Wenn man aber Ihnen würde sagen, Ihre Kapazität, um Sachen zu machen, wird verzehnfacht.
Das wäre der Preis wär mir zu hoch.
Ja, es ist also, Angst, dass es nicht funktioniert oder dass Sie Kontrolle verlieren.
Also ich wollte immer noch selber machen. Also ich bin ein geborener und ein manischer Selbermacher.
Aha.
Und selber machen ist nicht etwas, was sich auszahlt. Es ist nicht billiger. Und es führt nicht weiter. Aber es ist einfach der Plausch.
Aber wenn Sie den Chip selber gemacht hätten, würden Sie sich dann einsetzen? Oder würden Sie sagen, wenn Sie heute jünger wären, 30 oder 40, und man sagt Ihnen, wenn Sie den Chip einsetzen, dann kannst du vielleicht noch 20 Jahre länger leben und bist noch geistig wach und vielleicht auch deine Plaques werden aus dem Körper rausgeschwemmt durch andere Methoden, die jetzt mit Artificial Intelligence entwickelt werden, würden Sie sich dann sagen, oh, das könnte ich mir noch überlegen?
Ja, ich würde mir das also sehr, sehr ernsthaft überlegen. Und da gibt es also nichts noch so Wildes, wo ich von vornherein würde sagen, nein, das nicht mit meinem Kopf.
Eben, mit 20 sind Sie ja ohne Brevet, sind Sie da mit einem Piper über die Alpen geflogen, ohne dass Sie da vorher richtig, glaube Flugstunden genommen haben und so. Sie sind also ein wilder Kerl gewesen und haben also Risiken genommen, die andere nie genommen haben.
Ja, das heisst, ich bin ein manischer Selbermacher gewesen und ich habe mit einem grenzenlosen Selbstwertgefühl und ich habe das Gefühl gehabt, also, ich kann mir etwas vornehmen und dann mache ich es und kann es durchziehen. Es gibt Fehler, vielleicht komme ich sogar ums Leben dabei. Aber ich habe immer das Gefühl, also die Lebensgefahr ist nicht etwas, was mich von etwas abhält.
Ja, im Gegenteil vielleicht. Sondern hat sie das vielleicht sogar gereist? Also ich habe schon geredet mit Extrembergsteigen. Und die sagen, eine Besteigung, wo man nicht einmal in Todesgefahr geraten ist, die war irgendwie nur so halbpatzig. Und das ist bei Ihnen auch?
Ich habe das begriffen. Also ich habe Gefahr in dem Sinn nicht gesucht, aber ich habe sie nicht vermieden.
Aber haben Sie dann das Risiko können irgendwie abschätzen oder haben gesagt, okay?
Nein, ich habe schon das Gefühl gehabt, ich wüsste, was ich mache. Aber ich habe das nur gedacht, ich wüsste es. Ich habe es nicht gewusst.
Eben, wo Sie auf 300 Meter abgegangen sind mit der Schweizer Fahne. Eben, ja, das immer ist schon. Kontrolle kann man nicht immer genau.
Nein, man hat sie nicht.
Genau.
Hat sie nicht.
Und jetzt sind Sie 84. Wie fühlt man sich mit 84, wenn man so alles gemacht hat? Bedauern, dass es schon so schnell gegangen ist eigentlich?
Auf eine Art ja, aber nicht. Aber gut, ich bin noch gesund. Ich kann alles machen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn morgen eine neue Idee kommt oder wenn ich unbedingt das und das machen will, dann kann ich.
Nämlich zum Beispiel, was machen Sie jetzt Neues? Ich meine, eben gewisse Sachen können Sie nicht mehr machen. Aber was können Sie immer noch machen oder neu machen?
Das Neue, das, was ich mir im Moment gar nicht vorstellen kann.
Mhm.
Das.
Sie haben einen Sohn, den Severin. Mhm. Wie geht er mit dem Vater um wie Ihnen?
Also, wir lieben uns gegenseitig. Also, er ist also ein sehr guter Sohn und er sorgt auch für mich. Also, Er hat mich schon von manchen Blödsinn abgehalten.
Ah ja? Und er, das macht so schon mit dem Vater mit dem Sohn.
Ja. Ja, da, die Rolle könnte ich nicht übernehmen. Nee. Also,
und, aber hat er da irgendwie eigentlich Platz gehabt? Neben so einer, was soll ich sagen, neben so einer Saftwurzel wie ihn?
Von mir aus gesehen schon, ja. Ja, er ist ein super Sohn. Er erfüllt alle meine Wünsche und Erwartungen. Und wir haben ähnliche Interessen. Und
was macht er? Was ist er für Beruf?
Auch ein Allrounder. Also eigentlich von berufsmässig ist er Schneider. Und er hat aber auch wilde Sachen gemacht in der Schneiderei.
In der Schneiderei? Ist ein bisschen, was soll ich sagen? Ist zweidimensional, oder?
Also, nein. Schneiderei, ich bin ja auch Schneider gewesen. Ah, ja. Das heisst, ich habe den Skin-Anzug erfunden.
Genau, das muss man noch sagen. Aus dem, was sie gemacht hat als Tiefseeforscher, sind dann irgendwelche Anzüge geworden, die dann zum Beispiel unsere Skirennfahrer gemacht haben.
Es war eben so gewesen. Es ist wirklich eine Frage vom Denken. Wenn man sich also mit Sportanzügen oder so, Sportbekleidung, also angefangen mit Taucheranzügen, beschäftigt, dann nachher ist ganz klar, ist so, je weniger Falten ein Anzug hat, desto besser erfüllt seine Funktion. Ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt, mich einmal unter Wasser richtig gern verheddert in der Seil und Kabel, die rundherum waren. Und das hat mir also Todesangst eingejagt. Mhm. Also wenn man da am Meeresgrund ist, ist da in einem Kabelsalat rein.
Nicht lässig.
Das ist nicht lässig. Nein. Das ist überhaupt nicht lustig. Ja. Also da konnte ich nicht drüber lachen.
Gut. Und dann haben Sie gedacht, das muss man verhindern, indem man was macht?
Einen faltenlosen Anzug. Mhm. Also Taucheranzug grundsätzlich so schneiden, mit einem super Schnittmuster, sodass es ganz eng ist und keine Falten wirft. Die Entwicklung von dem Schnittmuster hat ein Jahr gedauert.
Haben Sie denn das selber auch gemacht? Also ohne, dass Sie Vorkenntnis hatten im Bereich von Schneiderei und so?
Es hat einen Herr Rehle gegeben. Und der Herr Rehle war der Schnittmusterprofessor an der Frauenfachschule in Zürich.
Und dann haben Sie kontaktiert.
Ich habe gefunden, das Geschichte ist, wenn ich einen schönen guten Anzug brauche, muss mit Herrn Rehle reden. Und dann habe ich den Herrn Rehle getroffen zu einem Nachtessen und habe gesagt, hören Sie, Sie sollten mir einen Anzug entwickeln, der möglichst faltenlos ist. Also einem nicht behindert. Und weil weniger Behinderung, das bedeutet für mich Sicherheit. Und dann hat er gesagt, hören Sie, Keller, es ist ganz einfach. Sie müssen das selber machen. Ich kann das nicht. Ich verstehe genug von der Schneiderei, dass ich kann schöne Jacke machen und schöne Hosen für Damen und Herren und so weiter.
Das ist ein toller Ratschlag.
Aber
der Keller kann ja alles und hat es dann angebracht.
Und er hat gesagt, aber das ist ein Ingenieurarbeit. Ja. Sie sind ein Ingenieur, also müssen Sie das selber entwickeln. Und ich habe gesagt, danke vielmals für den guten Rat. Und dann meine Herren gucken und dann angefangen.
Und das ist, hat sich dann verkauft, oder? Nachher?
Ja, also wobei, das war eine sehr angenehme und schöne Arbeit gewesen, weil ich habe dazu ein Mädchen gebraucht, wo nackt hergestanden ist.
Und dann haben wir den Keller. Würde man jetzt sagen, dirty old man.
So ist es, ja. Ja. Und ich habe genussvoll ihre mit dem Filzschreiber Linien auf den Körper gemalt. Und zwar Linien, wo ich denke, das sind die interessanten Linien.
Ja.
Und das sind auch die richtigen. Also das Schnittmuster kommt, nachdem man eine Dame bemalt hat mit dem Filzschreiber.
Und das hat funktioniert?
Das hat funktioniert, ja.
Und es ist sowohl im Skirennsport wie auch im Radsport.
Für alles hat man es können brauchen.
Genau, und das ist dann weiterentwickelt. Und alles, was es heute gibt, ist eigentlich basiert auf ihrer Entwicklung, oder?
Ich habe hier gerade einen super guten Partner gefunden. Der hat gerade im gleichen Haus gewohnt. Das war noch praktisch gewesen, in Winterthur. Und ich habe mit dem geschwätzt und so. Und dann haben wir angefangen, Ideen austauschen. Dann gesagt, okay, los, ich stelle dich an. Kannst du bei mir anfangen? Also, wie viel brauchst du im Monat? Dann hat man gesagt, was er im Monat braucht. Dann fand ich, das ist noch vernünftig. Hat ihn angestellt. Hans Hess ist das gewesen. Der ist jetzt noch in dieser ganzen Sache drin. Und der ist jetzt der grosse Schneider also weltweit der, der daraus kommt für Sportbekleidung.
Ah, wir sind leider am Schluss von dieser Sendung, aber alle jungen Leute, die jetzt dazu hören und darum umstudieren, was für ein Start-up sie sollen dann machen, weil Start-up ist die grosse Geschichte heute, anders als damals, wo sie jung waren und ich jung bin. Da braucht es eben eine Idee und da muss man Leute haben, die es umsetzen und da muss man noch Glück haben und dann können ganz grosse Sachen passieren. Das ist ihnen ein paar Mal in ihrem Leben passiert. Ich finde es bewundernswert und auch vor allem der Humor, den sie noch haben, den sie ausstrahlen in dieser Sendung. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Herr Keller, noch ein letztes Stück. Was würden Sie gerne hören?
Gershwin's Summertime.
Das ist der Doppelpunkt. Sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.